heute Morgen um nichts anderes als das. Wenn ich eine Predigt vorbereite, dann nehme ich mir Zeit, ich lese den Bibeltext, ich meditiere darüber und höre. In diesem Fall habe ich gehört und gehört und gehört und eben nichts gehört. Das 2-2-2-Prinzip, eigentlich kennt das jeder oder jede, der irgendwann irgendwie mal etwas mit, wenn er Theologie studiert hat, in der Bibelschule ging, als Leiter arbeitet. Das 2-2-2-Prinzip ist ein Fundament von eines jeden Leiters. Und ich habe viel schon darüber gehört, aber Funkstille. Nichts. Was war die Botschaft, die ich heute soll vorbereiten und euch weitergeben soll? Und eins weiß ich, Gott spricht immer, nur nicht so, wie man es erwartet oder wann man will. Und das war auch in diesem Fall so. Gott hat angefangen zu sprechen, als ich in der Küche stand, das Geschirr abgewaschen habe und die Küche aufgeräumt habe. Das 2-2-2-Prinzip. So, das 2-2-2-Prinzip. 2. Timotheus 2, Vers 2. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Okay. Das ist der Text. Ich bin diese Woche, am Mittwoch oder so, war ich im Migros und dort habe ich Gerhard getroffen. Und ich habe gesagt, worüber ich predige. Und er so, wie aus der Pistole geschossen, ah, das sind die 4 Generationen. Das war Paulus, der die Botschaft weitergibt, damit ich es euch weitergebe, oder damit Timotheus weitergeben kann, damit diese wieder weitergeben können. 4 Generationen. Silvia hat einen Vers aus Philipper erwähnt vorhin. Über den hat Gerhard mal gepredigt. Und der blieb mir als der Gurkenglasvers. Ich habe die Stelle vergessen, aber das Gurkenglas blieb mir. Und zwar, wenn ihr Gurken habt und die sind im Essig drin, solange sie im Essig drin bleiben, bleiben sie frisch. Wenn sie aus dem Essig rausstecken, dann werden sie so matschig und unappetitlich. Und das ist auch mit dem Frieden Gottes so. Solange wir im Frieden Gottes bleiben, bleiben wir frisch und knackig. Wenn wir rauskommen, dann werden wir matschig. Das heißt, falls ihr mal irgendwann in eine Situation kommen sollt, wo ihr über Philipper etwas eine Andacht halten sollt und ihr das Bild gebraucht, dann seid ihr bereits die 4. Generation. Denn ich habe es von Gerhard gehört, ich erzähle es euch. Wenn ihr es dann weiterhört, dann hört es die 4. Generation. Das ist das 2-2-2-Prinzip. Aber es hat noch eine viel größere Dimension. Es geht nicht um Wissensvermittlung oder die richtige bibeltreue Lehre weiterzugeben. Das ist auch ein Teil, aber es ist nicht der Kern dieses Verses. Und obwohl wir jetzt in der Bibelserie sind und uns mit der Bibel beschäftigen, uns mit Wissen beschäftigt und wir sogar Vorträge zu dem Thema Bibel haben, also wirklich Kopfwissen uns aneignet, bedeutet, ist das 2-2-2-Prinzip nicht auf diejenigen beschränkt, die hier vorne predigen oder Vorträge leisten. Es betrifft alle. Es geht nicht nur um Wissensvermittlung, es geht um viel mehr. Petrus hat Timotheus 2 Briefe geschrieben, wo er das verdeutlicht. Das geht eigentlich um das 2-2-2-Prinzip. Im 1. Timotheus 4, 6 schreibt er, wenn du den Geschwistern diese Dinge klar machst, erweist du dich als ein guter Diener Jesu Christi. Du zeigst damit, dass die Botschaft des Glaubens deine Nahrung ist, diese gute Lehre, der du so treu gefolgt bist. Diese Lehre ist das Fundament, ist seine Nahrung, die er aufnimmt, die ihm Kraft gibt, Der Grund, die Motivation, das Evangelium ist die Motivation. Dank dem Evangelium kann Timotheus treu bleiben. Das ist das zweite Zwei. Und dann kommt noch 2. Timotheus 3, Vers 10, der hier verdeutlicht, worum es in dieser Predigt heute geht. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe. Du hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen. Darum geht es, ums Nachmachen. Der Glaube ist nicht bei einem Wissen oder Gewissheit geblieben. Er wurde zum Nachmacher. Und das ist die Lehre, die Paulus da weitergibt. Du hast wegen dem Evangelium, wegen der guten Nachricht des Evangeliums, wurdest du Nachmacher. Hast dasselbe gemacht wie ich, hast mich zum Vorbild genommen und hast dasselbe getan. Ich habe versucht, das Ganze etwas anschaulicher zu gestalten. Das 2-2-2-Prinzip. Das Evangelium, das Warum, ein verändertes Denken. Der Auftrag, das Was, ein verändertes Herz. Und der Plan, das Wie, ein verändertes Verhalten. Es geht also um unsere 2 Hirnhälften, unsere 2 Herzkammern und 2 Hände. Das Evangelium. Wir legen viel Wert darauf, dass wir verstehen, weshalb Jesus gestorben ist, welche Stellung wir haben in Jesus, warum wir gerechtfertigt sind. Es ist die Kraft des Evangeliums, das unser Denken verändert. Epheser 4, 23 sagt: Ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und eurem Denken erneuern zu lassen. Also das Evangelium verändert unser Denken. Wir hören Predigten, lesen die Bibel, Bücher, hören Vorträge, gehen an Kongresse, singen Lobpreis. Das sind alles gute Instrumente, um unser Denken zu verändern. Und wer letzten Sonntag hier war und die Predigt von Manuel gehört hat, weiß, wie wichtig es ist, dass wir unser Denken vom Evangelium prägen lassen. Unser Denken bildet das Fundament. Es ist der erste Schritt des 2-2-2-Prinzips. Wir haben ein neues Denken. Wir investieren viel Zeit, Geld, Aufwand, um dieses Fundament zu bauen. Und der Sonntagmorgen ist eines unserer Hauptgefäße dafür, dass wir ein neues Denken haben. Ohne diese Gewissheit, ohne dass unser Denken erneuert ist, ohne dass wir eine Hoffnung haben, die aus dem Glauben kommt, können wir nichts tun. Wir sind unserem alten Leben, als wir noch Feinde waren, gestorben und sind ein neues Leben gekommen und sind Freunde und Kinder Gottes. Das ist das Evangelium, das ist das neue Denken, das das Fundament bildet. Hier müssen wir anfangen. Aber es ist egal, wie viel wir beten, es ist egal, wie viel Bibel wir lesen, es ist egal, wie viel Zeit wir verbringen, wie viel Geld wir spenden, wir kommen nicht näher zu Gott. Wir sind schon nahe bei Gott. Wir sind in Christus. Näher geht nicht. Egal, wie viel Aufwand ihr betreibt oder nicht betreibt, es bringt euch nicht näher zu Gott. Es verändert höchstens euer Denken über Gott, von eurer Stellung in Gott, aber es bringt euch nicht näher zu Gott. Ihr seid schon nahe, wir sind schon nahe. In Christus sind wir nahe bei Gott. Näher geht nicht. Egal, welchen Aufwand wir betreiben oder eben nicht betreiben. Das ist die frohe Botschaft. Aus Gnade sind wir nahe bei Gott und nicht wegen unserer Leistung. Aber wir können unser Denken verändern. Und das ist das Fundament. Jetzt kommt der zweite Schritt. Das Fundament. Irgendwann ist das Fundament gelegt. Irgendwann sind alle Anschlüsse verlegt, alle Membranen verklebt, alle Isolation angebracht, alles betoniert, alle Verschalungen weg. Irgendwann ist man draußen aus der Erde und man baut ein Haus auf das Fundament. Niemand gibt unendlich viel Geld für ein Fundament aus. Irgendwann will man ein Haus obendrauf stellen. Irgendwann ist es fertig mit dem Fundament und man baut drauf auf. Aber genauso wie das Fundament unser Denken beeinflusst, also wie das ein Fundament beeinflusst, wie der Grundriss eines Hauses ist, so beeinflusst unser Denken, wie unser Auftrag aussieht. Wer zum Beispiel der Überzeugung ist, dass es darauf ankommt, dass wir die richtige Lehre weitergeben, der wird viel Zeit, Geld und Energie darin investieren, die richtige Lehre weiterzugeben. Das wird sein Anliegen sein. Wer überzeugt ist, dass die Liebe das Entscheidende ist, der wird viel Zeit, Geld und Energie darin investieren, die Liebe weiterzugeben. Und wer davon überzeugt ist, dass die Spiritualität entscheidend ist, wird sehr viel Zeit, Geld und Energie darin investieren, die Spiritualität weiterzugeben. Wir haben den großen Vorteil, dass unser Auftrag, unsere Jobbeschreibung, Stellenbeschrieb sehr genau beschrieben ist im Evangelium. Wir müssen nicht darüber, wer weiß, was erwartet Gott genau von uns. Matthäus 28, mach die Menschen zu meinen Jüngern. Oder anders formuliert, macht so, dass die Menschen so leben wie ich. Das bedeutet nicht, dass wir als mittellose Wanderprediger durch den Mittleren Osten ziehen müssen. Das ist nicht damit gemeint. Es geht darum, dass wir vielmehr so leben, wie Jesus gelebt hat, und andere da mitnehmen. Und wie hat denn Jesus gelebt? Er hat die Gottesbeziehung anderer vor sein eigenes Wohl gestellt. Soweit, dass er sogar dafür gestorben ist, damit die Beziehung von uns, von anderen, zu Gott hergestellt werden kann. Dafür hat er gelebt. Das war sein Leben. Und wenn unser Denken nicht mit diesem Auftrag übereinstimmt, weil wir ein anderes Evangelium haben, dann müssen wir unser Fundament anpassen. Denn es geht darum, dass wir so leben, wie Jesus gelebt hat. Jesus ist für andere gestorben. Und im Prinzip ist das auch unser Auftrag, dass wir für andere sterben. Unser Auftrag lautet, zu sterben. Wir sollten über der Kirche oder über den Eingang schreiben, komm und stirb mit uns. Oft lesen wir, komm und feier mit uns oder komm und hab Gemeinschaft mit uns oder komm und hab ein gutes Leben mit uns. Alles schön und recht, aber das ist nicht unser Auftrag. Unser Auftrag ist zu sterben. Unseren Wünschen, Zielen, Ambitionen, unserem Verständnis von einem schönen Leben, sogar von uns selbst, zu sterben, damit andere in eine Gottesbeziehung kommen können. So hat Jesus gelebt, so sollen wir leben. Wie auch immer das in unserem Alltag aussieht. Und nochmals, wenn dein Verständnis vom Evangelium ein anderes ist, dann vielleicht mal über die Bücher gehen, wie wir Evangelium verstehen oder wie du Evangelium verstehst. Ich merke, es ist einfacher, weil ich persönlich sterbe nicht gern. Ich bin gerne ich und lebe so, wie ich will. Und es ist einfacher, dass ich das Evangelium anpasse, damit es meiner Vorstellung und meinem Leben entspricht, als umgekehrt. Denn es ist natürlich, ich kenne keinen, der sterben will. Nicht einen. Keiner will seine Ambitionen zurückstellen oder Ziele in Frage stellen oder sich selber sterben. Es widerstrebt uns. Aber genau das ist es, was unser Auftrag ist. Matthäus 10, 39 sagt Jesus: Wer sein Leben erhalten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Nun, unser Auftrag besteht, dass wir uns gegenseitig darin helfen zu sterben. Weil wir machen das gerne, nicht gerne alleine. Und jeder Sonntagmorgen ist ein Begräbnis, den es zu feiern gilt. Wir sterben unserem alten Ich. Wir sterben, damit wir für andere leben können. Der Sonntagmorgen ist ein Begräbnis, den wir feiern, oder das wir feiern. Wir sterben, um ein neues Leben zu leben. Wenn das Evangelium unser Denken verändert, verändert der Auftrag unser Herz. Jüngerschaft verändert unser Herz. Wir sind in zwei Richtungen gezogen. Wir wissen, was wir tun müssen, aber unser Herz will etwas anderes. Wir müssen unser Herz rüberbringen, wo unser Denken ist. Das erneuerte Denken, das haben wir schon. Das üben wir jede Woche. Das üben wir jedes Mal, wenn wir die Bibel lesen, üben wir das. Doch wie üben wir jetzt, unser Herz zu erneuern? David schreibt: Lenke mein Herz hin zu dem, was du in deinem Wort bezeugt hast, und halte es fern von selbstsüchtigen Streben nach Gewinn. Bumm. Okay. Wieder, unser Herz will in eine andere Richtung und wir sollen unser Herz mit unserem Denken im Einklang bringen. Darum betet David: Erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Wir müssen einander helfen, dieses Herz zu festigen, zu sterben und ein neues Herz zu bekommen. Nun, der Plan, das Praktische, das Wie, ein verändertes Handeln. Denn was wir denken und was in unserem Herz abgeht und was unsere Hände tun, das beeinflusst sich gegenseitig. All das ist nicht voneinander losgelöst, sondern interagiert miteinander. Am einfachsten, um zu verstehen, wie wir handeln sollen, ist es zu fragen, welche Frage stellen wir, wenn wir Bibel lesen, meditieren, fasten, Geld spenden, Arbeit verrichten in der Gemeinde, Lobpreis leiten. Geht es um meine Beziehung zu Gott? Stellen wir die Frage, wie ist meine Beziehung zu Gott? Wie komme ich näher zu Gott? Wie kann ich eine Spiritualität entwickeln? Wie kann ich Gott mehr erleben? Es geht um mich, wenn ich diese Frage stelle. Und wenn ich Aktivitäten betreibe, ich lese die Bibel, um Gott mehr zu verstehen, damit meine Beziehung zu Gott besser wird. Dabei ist sie schon perfekt. In Jesus ist sie perfekt. Sie kann nicht besser werden. Ich bin rein, geheiligt und in Gott. Ich kann nicht besser werden in meiner Beziehung zu Gott, nur weil ich die Bibel lese. Aber mein Denken kann sich ändern und mein Herz kann sich verändern. Wir können nicht näher zu Gott kommen, wir sind schon nahe. All diese Aktivitäten, Bibel lesen, beten, fasten, Geld spenden, was auch immer man tut, sind wichtig und zum Teil auch notwendig. Aber es geht darum, dass wir eine andere Frage stellen, dass wir anders herum fragen. Nicht, wie ist meine Beziehung zum Vater, sondern wie kann ich durch meine Beziehung dem Vater anderen zeigen? Können andere in meiner Beziehung den Vater erleben? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollen. Wenn ich die Bibel lese, Was, wie hilft mir das, dass andere Gott in meinem Leben sehen? Wir sollen den Fokus weg vom Ich hin zum Du. Es geht nicht mehr um meine Beziehung zum Vater. Die ist geklärt. Die ist durch Gnade geklärt. Es geht um die Beziehung des anderen zum Vater. Und wenn wir uns gegenseitig helfen zu sterben, dann kommt das ins Zentrum, der Nächste, mit dem man Beziehungen pflegt, aber auch diejenigen, die Gott noch nicht kennen. Und vor allem diejenigen, die Gott noch nicht kennen. Weil das bedeutet Jüngerschaft. Johannes 14, 9, dort sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das gilt für mich, für jeden von uns. Wer dich sieht, der sieht den Vater. Darum geht es. Das ist das 2-2-2-Prinzip. Wer dich sieht, sieht den Vater. Jüngerschaft, Nachfolge zielt darauf ab, dass Gott sichtbar wird in unserem Handeln, dass die Welt, unsere Geschwister, Gott sehen in uns, in mir. Das ist der Auftrag, dass jemand Gott in mir sieht. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir automatisch evangelistisch, dann müssen wir gar nichts mehr tun. Wenn Gott in uns sichtbar ist, dann müssen wir gar nichts mehr tun, als das einfach sichtbar sein lassen. Dann ist klar, Matthäus 28, 19 bis 20, darum geht und macht alle Völker zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Macht zu Jüngern, eure Arbeitskollegen, eure Nachbarn, das sind die Jünger, die ihr machen sollt. Wir, die Gemeinde ist dazu da, dass wir uns gegenseitig helfen in der Nachfolge. Und die Jünger sind dazu da, dass wir die Welt in die Nachfolge holen. Wir helfen uns gegenseitig, die Welt zu erreichen. Nun will ich nicht einfach hier in der Theorie stecken bleiben, sondern euch auch ein Tool oder ein Werkzeug in die Hand legen, das euch hilft dabei. Dietrich Bonhoeffer, kennen vielleicht die einen von anderen von euch, hat im Jahr 1937 ein Buch geschrieben, Nachfolge. Es wurde ins Englische übersetzt und dort ist der Titel The Cost of Discipleship, was so viel heißt, der Preis der Nachfolge, was ein treffender Titel ist, weil Nachfolge ist so deutsch und knapp und der Preis der Nachfolge ist wesentlich treffender. Das Buch ist keine leichte Kost, ich warne euch davor. Wenn ihr euch das Thema Sterben, an sich selbst sterben interessiert und Jüngerschaft euch interessiert, dann schließt das zusammen zu zweit oder zu dritt. Lest das Buch Kapitel für Kapitel durch. Beschäftigt euch damit. Und wenn es sein muss, über Monate oder über Jahre. Das Buch hat genug Inhalt, um wirklich daran zu beißen. Es ist nicht die Bibel. Man darf es in Frage stellen und man darf sich kritisch damit auseinandersetzen. Aber setzt euch damit auseinander. Nehmt euch jemand, der auch sagt, ich will eine andere Frage in meinem Leben stellen. Ich will mich auch mein Herz verändern lassen und für andere mein Leben aufgeben, damit sie Gott in meinem Leben sehen. Finde andere Willige, die das auch wollen. Nimm das Buch und arbeite es durch, Kapitel für Kapitel. Stell die entsprechenden Fragen, die das Buch aufwirft. Es geht darum, dass unser verändertes Denken, unser Herz in Einklang sind und ein verändertes Handeln bringt. Wie gesagt, zwei Hirnhälften, zwei Herzkammern, zwei Hände. Das 2-2-2-Prinzip. Okay, kannst du zum... Okay, nein. Da, 2. Timotheus 2, 2. Okay, gut, ich lese es einfach vor. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls befähigt sind, andere zu lehren. Nachfolge kostet, Nachfolge ist teuer und wir sind oft alleine nicht bereit, diesen Preis zu bezahlen. Deshalb sind wir hier in der Gemeinde und deshalb sollen wir einander helfen. Es ist wichtig, dass wir das gemeinsam tun, dass wir das authentisch tun, das heißt, dass unser Handeln unserem Herz widerspiegelt und unser Denken widerspiegelt. Und wenn wir gemeinsam unterwegs sind, dann sollen wir die Siege und die Niederlagen, das Gute, das Schlechte und das Hässliche miteinander teilen, damit unser Handeln mit dem Herzen und mit dem Denken übereinstimmt und das nicht drei verschiedene Teile sind, die alle irgendwie nicht zusammenpassen. Jüngerschaft zielt darauf aus, dass diese drei in Übereinstimmung sind. Nur so wachsen wir in der Nachfolge und nur so wird unser neues Leben sichtbar. Ich möchte zum Schluss drei Fragen stellen. Das ist die letzte Folie dann. Da ist die hier. Bin ich bereit, diese neue Frage in meinem Leben zu stellen, um meiner selbst zu sterben? Wer würde diesen Weg mit mir gehen wollen? Wo sehe ich potenzielle Jünger, die Christus noch nicht kennen? Nachher hört ihr ein Instrumental, ihr könnt nicht, die Folie bleibt stehen. Macht euch Gedanken darüber, nehmt das mit. Ich möchte ganz zum Abschluss beten. Vater, ich wollte dir danken, dass du gegenwärtig bist. Ich wollte dir danken, dass du Herzen, Köpfe und das Handeln veränderst, dass du in allem wirkst und dass du es ausgestattet hast, um deinen Willen zu tun. Amen.